Save the Date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und ich bin heute eure Gastgeberin. Kreditrisiko richtig einschätzen, worauf es dem Factoring-Anbieter bei der Prüfung ankommt. Das ist heute unser Thema. Nicht nur die Bonität des Forderungsverkäufers ist beim Factoring eine wirklich entscheidende Kennzahl für den Käufer, auch die Situation bei den Debitoren des Kunden spielt eine Rolle. Sie hat sogar mitunter mehr Gewicht. Doch lasst uns das im Detail vielleicht lieber mit den wirklichen Experten besprechen. Ich freue mich sehr, dass ich gleich zwei Co-Gastgeber von der Targobank begrüßen darf, die mit mir tiefer ins Thema einsteigen. Daniela Dusser, sie ist Leiterin Underwriting Structured Finance, sowie Bernd Renz, dem Commercial Director Factoring. Wie gesagt, beide bei der Targobank. Sie sind heute hier. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Lass uns direkt einsteigen. Als Factoring-Anbieter seid ihr natürlich einem Kreditrisiko ausgesetzt. Ihr übernehmt offene Forderungen eurer Kunden und seid darauf angewiesen, dass diese beglichen werden. Anders als die Bank, die einen klassischen Unternehmenskredit ausgibt, müsst ihr sowohl einkalkulieren, dass der Forderungsverkäufer, das ist euer direkter Kunde, in Schwierigkeiten gerät, als auch, dass diese Schuldner des Kunden, dessen Debitoren ihre Rechnungen nicht begleichen beziehungsweise vielleicht auch nicht begleichen können. Daher ist eure Kreditprüfung in mehrere Bereiche geteilt. Bernd, ich würde dich einmal bitten, skizziere uns doch kurz die Teile einer klassischen Kreditrisikoprüfung bei euch. Worauf achtet ihr? Wie wird geprüft? Auch die Frage, macht ihr das selbst? Sind da externe Experten beteiligt? Wie schaut's aus?
Ja, danke für die Frage. Ich würde da einsteigen. Und wie du schon angedeutet hast, wir schauen uns tatsächlich zwei Bereiche, zwei Sphären an. Das eine ist, fangen wir mit dem Einfacheren an. Vielleicht das Einfachere sind die Kunden, unsere Kunden, die Abnehmer, wie wir sie nennen, die Debitoren, also die, die zum Schluss die Rechnung bezahlen müssen. Das ist das Debitorenrisiko und wir als Factorer, wir bieten ausschließlich True Sale Non-Recourse Factoring an. Wir tragen immer dieses Ausfallrisiko des Debitors. Das schauen wir uns an. Bis zu einer gewissen Größenordnung nehmen wir das Risiko selbst und ab einer gewissen Größe haben wir hier unsere Rückversicherer, die bekannten großen deutschen Kreditversicherungsanbieter. Das ist der eine Bereich. Und die erste Sphäre, die für uns eigentlich die wichtigere Sphäre ist, das Risiko unseres Kunden, also die Insolvenz des Forderungsverkäufers. Und da schauen wir uns zwei Bereiche an. Zum einen, wie wahrscheinlich ist der Ausfall unseres Kunden? Also wie ist die aktuelle Bonität? Wie ist die Liquiditätssituation? Wie ist er geratet? Ist hier ein Risiko vorhanden oder eher nicht? Und der zweite Bereich ist, wie werthaltig ist denn die Forderung, die wir gekauft haben? Was würde passieren, wenn unser Kunde ausfällt? Würden seine Debitoren die Rechnung weiterhin bezahlen, weil nichts dagegen spricht? Oder würden die nicht mehr bezahlen, weil beispielsweise die Leistung noch gar nicht erbracht ist? Das sind die drei Ebenen, die wir uns in der Bonitätsprüfung detailliert anschauen. Wir machen das zu 100% selbst. Wir haben hier unsere Experten im Haus. Wir als Targobank mit diesem Jahre 60 Jahre Erfahrung, also seit 60 Jahren gibt's uns, haben wir genügend Expertise im Haus, dass wir das alles selbst machen.
Okay, verstanden. Gut, also das ist jetzt nicht ganz trivial. Lass uns mal stufenweise durchgehen. Schauen wir uns die Bonitätsprüfung an. Das kenne ich jetzt von der Bank. Wie gestaltet sich das bei euch im Detail? Also gibt es da bestimmte Kreditbewertungsmodelle, die genutzt werden? Welche Kennzahlen sind entscheidend? Und gibt es Kriterien, die ihr für die Kunden jeweils individuell anpassen könnt?
Zum Glück ist es nicht trivial, Isabella Alessa, sonst müssten wir die Daniela gar nicht haben, dann könnten wir das alles selbst machen. Ja, das ist in der Tat nicht so ganz trivial und es ist auch im Vergleich zu einer Bank, sind andere Ebenen dabei, eben das Veritätsrisiko. So, jetzt angefangen mit der Bonität. Was schauen wir uns an? Wir schauen uns selbstverständlich an die aktuelle Bilanz oder die letzt vorhandene Bilanz, die BWA. Wir schauen uns die Planungen an. Vor allem aber haben wir ein Augenmerk auf die Liquiditätssituation. Ist die Firma durchfinanziert oder ist die Firma nicht durchfinanziert? Wir bilden intern Kennziffern, das ist klar. Aber diese ganze Betrachtung ist für uns eher zweitrangig. Für uns ist es noch wichtiger zu sagen, was passiert denn tatsächlich, wenn unser Kunde ausfallen würde, sind die Forderungen werthaltig. Also der zweite Blick auf die Werthaltigkeit der Forderung ist für uns der wichtigere, der ausschlaggebendere. Es ist auch ein Grund, warum Factoring gerade in Krisensituationen, in Restrukturierungsfällen ein sehr guter Finanzierungsfaktor ist. Weil für uns ist wirklich die zweite Frage das Entscheidende. Wenn wir sicher sind, dass wir unser Geld von den Kunden unserer Kunden, von den Debitoren wiederbekommen, ist die Bonität tatsächlich eine nachgelagerte Geschichte.
Okay, verstanden. Das ist dann auch, glaube ich, schon so ein bisschen die Antwort auf meine nächste Frage. Es war im Vorgespräch mit dir ganz klar, dass du gesagt hast, nee, wir machen auch teilweise Sachen, wo Banken vielleicht abgelehnt hätten. Liegt es dann darin begraben, dass ihr die Bonität gar nicht so hoch gewichten müsst?
Richtig, genau. Das ist genau der Punkt. Wenn wir in der Veritätsprüfung keinen Fehler gemacht haben, dann würde auch in der Insolvenz unseres Kunden, würden seine Kunden ihre Rechnungen begleichen, weil eben die Leistung erbracht wurde, weil vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Und unser Kreditengagement würde automatisch zurücklaufen. Das Wort Kreditengagement ist eigentlich falsch, wenn man es mal ganz rechtlich sieht. Wir kaufen unserem Kunden eine Forderung ab und zahlen ihm dafür einen Kaufpreis. Und dieser von uns bezahlte Kaufpreis würde zurückfließen, wenn eben der eigentliche Schuldner, der Debitor, seine Rechnung begleicht. Wenn hier nichts schiefläuft, haben wir eigentlich kein Risiko.
Genau. Vielleicht nur einmal kurz ergänzend. Das ist, was der Bernd gerade erklärt hat, das ist unser sogenannter selbstliquidierender Ansatz. Auf den kommen wir mit Sicherheit später auch nochmal im Detail zu sprechen. Wie Bernd gesagt hat, ist es so, dass wir wirklich im Insolvenzfall unseres Kunden unser Investment durch die Debitorenzahlungen auf Null zurückgeführt werden soll bzw. kann. Und das ist der Grund, warum wir bei schlechteren Bonitäten eben einsteigen können, was eine Bank vielleicht nicht tun kann oder nicht tun möchte.
Okay. Ich glaube, ich habe es zumindest in Teilen verstanden. Ich habe aber noch nicht ganz die Abgrenzung hinbekommen zu der Prüfung auf das Veritätsrisiko. Also ist das ein Topf? Muss ich das irgendwie differenzieren? Bernd, vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen erklären.
Das Veritätsrisiko ist eigentlich die Frage, Verität, die Wahrheit, wie wahr ist die Forderung, die wir gekauft haben und ist die eben auch im Falle, dass der Lieferant, der Dienstleister ausfällt, trotzdem noch werthaltig. Also was tut ein Schuldner mit einer Rechnung, die er bekommen hat, wenn der Rechnungsschreiber, sein Lieferant, sein Dienstleister ausgefallen ist? Und diese ganzen Themen, die schauen wir uns in diesem Bereich ziemlich genau an.
Okay, da dann natürlich die Nachfrage, welche Fragen stellt ihr euch? Welche Informationen muss euch der Forderungsverkäufer liefern, damit ihr auch optimal eine Bewertung vornehmen könnt?
Gibt es auch wieder unterschiedliche Bereiche. Die erste wichtige Frage ist, sind die Forderungen denn frei von Rechten Dritter? Sprich, gehören die schon jemand anderes? Stichwort Globalzession. Hat die schon eine Bank verhaftet oder sind die eben frei? Und wir können eben nur Forderungen erwerben, die tatsächlich frei von Rechten Dritter sind. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite ist die Leistung denn bereits erbracht? Wenn man sich das Beispiel, du lässt dir ein Haus bauen, die Firma schuldet dir ein komplett fertiges Haus, es steht der erste Stock, es steht der zweite Stock, es gibt noch kein Dach und die Firma geht pleite. Würdest du die Rechnung bezahlen oder würdest du sagen, solange das Dach nicht steht, zahle ich gar nichts? Und die Chance ist eben groß. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir die Forderung erst dann kaufen, wenn eben die gesamte Leistung fertig ist und nicht erst ein Teil. Das ist dann auch das Ausschlusskriterium, wie das Beispiel von mir gewählt vom Bau. Man könnte im Bau eben nur die Schlussrechnung nach fertiger, finaler Abnahme kaufen und nicht schon die ganzen Teilprojektfortschritte, die normalerweise in Rechnung gestellt werden. Deswegen ist auch eben die Baumaschinenbau klassisch keine Factoring-Branchen. Sondern für uns ist wichtig, am Tag der Rechnungsstellung ist eben die gesamte Leistung erbracht, egal ob das die Lieferung der Ware ist oder die Erbringung der Dienstleistung. Und der dritte Bereich ist, das sind eben, wenn die Leistung erbracht ist, nachträglich noch Themen, die zur Nichtzahlung führen könnte. Das ist auch das beste Beispiel. Der Kunde, der Debitor, ist gleichzeitig auch Lieferant und hat selbst eine Forderung gegen die insolvente Firma. Dann ist die Chance groß, dass er nicht bezahlt, sondern seine Forderung gegen seine Verbindlichkeit aufrechnet und eben nur die Differenz begleicht bzw. die Insolvenztabelle anmeldet. Und es gibt eben so Themen wie beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel sehr gängig, dass es Boni-Rabatte gibt. dass ich einen Rabatt bekomme, den ich an der Rechnung abziehe, aber auch pro Monat, pro Quartal, pro Halbjahr, pro Jahr noch bei Erreichen von Mindestumsätzen nochmal zusätzliche Rabatte kriege, die der Debitor gegebenenfalls im Insolvenzfall von der Rechnung abzieht. Und diese Dinge, die schauen wir uns an und die Unterlagen benötigen wir auch.
Daniela, vielleicht du auf der Risikoseite. Was hast du da für Ergänzungen, beziehungsweise vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen genauer auf die Unterlagen eingehen, die da nötig sind?
Ja, wollte gerade sagen, vielen Dank. Den Ball nehme ich nämlich gerne auf an der Stelle. Es ist so, dass wir uns, also was fordern wir für Unterlagen an und was sehen wir uns an? Neben den wirtschaftlichen Unterlagen wie Jahresabschlüsse, BWA und Planzahlen, da zählen auch die Liquiditätsplanungen mit rein, werden uns auch Unterlagen zu den Abnehmern eingereicht, weil die Abnehmer und die Abnehmerstruktur ist ja der Dreh- und Angelpunkt der Veritätsprüfung. Und das sind dann vor allem OP-Listen. In den OP-Listen gucken wir uns dann, wir machen die Analysen, wir gucken uns die Fälligkeitenstruktur an, die Konzentration auf Abnehmergruppen, Stichwort Klumpenrisiko mal als Beispiel, sowie auch Summen- und Saldenlisten gucken wir uns an. Das war das Thema, was der Bernd gerade beschrieben und erklärt hat bei dem Stichwort Gegenforderungen. Also ist ein Abnehmer auch gleichzeitig Lieferant und auch Abnehmerverträge sehen wir uns an. Von den größten natürlich, wir können jetzt schlecht von den Kunden verlangen, dass da sämtliche Abnehmerverträge eingereicht werden, aber die Top-Abnehmerverträge gucken wir uns sehr wohl an, weil das ist auch der Kern vom Kern einer Prüfung, nämlich nach welcher Jurisdiktion denn eine Forderung entsteht. Also als Beispiel nach deutschem Recht, Haken dran, wird eine andere Jurisdiktion vereinbart, müssen wir uns das ansehen und auch die landesrechtlichen Besonderheiten eben würdigen. Und vielleicht nochmal ganz kurz, was machen wir auch mit den Ergebnissen? Das ist ja auch wichtig, ne? Also die Ergebnisse der Analyse erörtern und besprechen wir dann auch gemeinsam in einem Kundengespräch mit dem Kunden, um eben auch diese Veritätsthemen zu beleuchten. Und da ist uns das wirklich auch sehr wichtig, in ein persönliches Kundengespräch reinzugehen, weil die Factoring-spezifischen Fragestellungen, was wir eben vorhin auch schon hatten, auch anders gelagert sind als beispielsweise in einer Bankenbonität. Prüfung. Der Kunde kennt das ja, der kennt, was braucht eine Bank, wenn ich beispielsweise eine KK-Linie beantragen möchte. Aber die Veritätsthemen und Factoring-spezifischen Fragestellungen sind einfach ein bisschen anders gelagert, wo wir sehr tief in diesen Abnehmerbereich reingucken. Da besprechen wir in diesem Kundentermin beispielsweise auch den Faktura-Prozess, die Zahlungsmodalitäten, wie bezahlen die Abnehmer, was wir gerade schon hatten, wie sind die vertraglichen Vereinbarungen mit den Abnehmern? Gibt es Bonusvereinbarungen, ja oder nein? Und das besprechen wir alles mit dem Kunden, damit wir einen tiefen Einblick eben in diese Abnehmerstruktur bekommen, um die Forderungen am Ende dann bewerten zu können. Genau, vielleicht mal kurz und nicht ganz kurz, aber zumindest das Wichtigste.
Ja, sehr, sehr gut. Vielen Dank. Ihr schaut also sehr genau hin. Das habe ich jetzt schon verstanden. Was mir noch nicht so ganz erschließt, ist, eigentlich liegt das Veritätsrisiko doch bei den Kunden. Also trifft euch das dann im Insolvenzfall oder warum ist es unbedingt nötig, dass ihr so genau informiert seid?
Genau, genau. Auch wenn das Veritätsrisiko beim Kunden entsteht, so muss man es vielleicht sagen, trifft uns das vollständig im Falle einer Insolvenz. Also das wird schlagend, wenn unser Kunde in die Insolvenz geht. Das heißt, unser Kunde fällt am Ende aus und wir hätten eine Forderung finanziert zu 100%. Und die ist am Ende vielleicht aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht 100%, sondern nur 80% wert. Und der Abnehmer bezahlt eben nur diese 80%. Als Beispiel, es gab Bonusvereinbarungen, die abgezogen werden oder es gab Gegenforderungen, die nicht aufgefallen sind, die der Abnehmer dann zu Recht oder Unrecht, darüber kann man sich dann streiten, am Ende kürzt. Aber die Zahlung wird erstmal gekürzt und man müsste dann gegebenenfalls in einen Rechtsstreit eintreten. Ja, also von daher korrekt, die Kundeninsolvenz, wenn die eintritt, wird das Veritätsrisiko für uns schlagend. Und das ist auch der Grund, warum dieses Veritätsrisiko wirklich der Dreh- und Angelpunkt unserer Risikoprüfung ist. Ja, wir gucken uns die Bonität an, die Liquidität. Das Unternehmen muss natürlich für eine gewisse Zeit durchfinanziert sein. Das ist ganz klar, auch wenn wir ein kurzfristiges Finanzierungsinstrument sind. Aber wie gesagt, wichtig und der Dreh- und Angelpunkt ist das selbstliquidierende Factoring. Das heißt, im Falle der Kundeninsolvenz können wir unser Investment durch die Abnehmerzahlungen zurückführen.
Okay, verstanden. Es gibt noch einen weiteren Teil der Kreditrisikoprüfung, in dem ihr das delkredere Risiko prüft. Da arbeitet ihr zum Teil mit Kreditversicherungen zusammen. Daniela, vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen genauer erklären.
Ja, sehr gerne. Da vielleicht wichtig zum Verständnis und zum Hintergrund: Wir kaufen und finanzieren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der Abnehmer immer im Rahmen, jetzt will ich nicht zu sehr tief eintauchen, aber erstmal im Rahmen der vertraglich definierten Ankaufskriterien, und darunter zählt eben auch das sogenannte gewährte Kreditlimit, was du gerade erwähnt hast. Und da ist es so, dass wir zwei, ich nenne es jetzt mal Modelle, unterscheiden, und zwar das sogenannte Einvertragsmodell. Das bedeutet, dass die Kreditlimite über unsere Rückversicherer abgedeckt werden mit unseren bilateralen Vereinbarungen, die wir mit den Rückversicherern haben. Also der Kunde braucht keine eigene Kreditversicherung. Und dann gibt es das sogenannte Zwei-Vertragsmodell. Das bedeutet, dass unser Kunde eine bestehende Warenkreditversicherung mitbringt, die wir dann in die Factoring-Zusammenarbeit vertraglich inkludieren und eben auch die bereits gezeichneten Kreditlimite dann übernehmen. Genau, diese zwei Modelle gibt es. Unterm Strich arbeiten wir immer mit bestehenden Limiten und wir finanzieren im Rahmen der bestehenden Kreditlimite. Genau.
Okay, auch das habe ich besser verstanden. Vielen Dank. Jetzt sind wir schon sehr tief in die einzelnen Bausteine der Prüfung eingetaucht, zum Teil auch schon sehr detailliert gewesen. Was mich aber auch interessiert, ist so ein bisschen der menschliche Aspekt der Arbeit. Deswegen würde ich ganz gerne mal auf eure Arbeit und eure Zusammenarbeit in dem ganzen Prozess schauen. Bernd, an dich gerichtet. Die Daniela auf der Risikoseite, ist das der Partner immer oder eher der Spielverderber am Kunden? Und natürlich auch die Frage, kann man da in Verhandlungen mal Good Guy und Bad Guy spielen?
Danke für die Frage.
Jetzt bin ich auch gespannt. Ja.
Wie soll ich jetzt antworten, um morgen nochmal einen Fall mit Daniela besprechen zu können? Nein, ganz offen und ehrlich, wir sehen uns tatsächlich immer als Deal-Team mit dem Ziel, einen Fall zu genehmigen, und so zu genehmigen, dass er eben genehmigungsfähig und marktfähig ist, sprich, dass die Risikoparameter der Targobank passen, dass aber auch der Kunde noch ein Angebot kriegt und einen Fall bekommt, der für ihn attraktiv ist und wo die Rahmenbedingungen passen. Und wir haben da wirklich einen sehr, sehr guten Deal-Team-Ansatz, wo wir gemeinsam mit Vertrieb, Markt und Marktfolge, in manchen Fällen auch mit Deagle eingebunden, die bestmögliche Lösung suchen. Da geht es tatsächlich nicht um ein Gegeneinander, sondern eigentlich immer nur um ein Miteinander. Von dem her passt es sehr gut. Und auch das Spiel, was du angedacht hast, Good Guy, Bad Guy, das kennen wir, wenn ich ehrlich bin, nicht. Wir im Vertrieb versuchen schon, den Fall richtig einzuschätzen. Sollte ein Risiko in der Detailprüfung noch auch was kommen, dann werden wir das mit dem Kunden genauso offen und ehrlich besprechen, wie wir es eben intern auch tun. Von dem her, also nein, keine Spiele. Offener Teamplayer-Ansatz.
Okay, verstanden. Daniela, vielleicht mal bei dir nachgefragt, was hat dich denn auf die Risikoseite gezogen und auch deine Einschätzung natürlich, nimmst du Chinese Walls wahr oder sagst du jetzt, nee, ich kann mit der Marktseite wirklich über alles reden, wie es eben skizziert wurde auch?
Auch gute und interessante Frage. Also ich arbeite beziehungsweise arbeitete auf beiden Seiten unheimlich gerne, da beide Bereiche auch auf wirklich ihre Weise spannend und abwechslungsreich sind. Mal als Beispiel auf der Marktseite schätze ich wirklich unheimlich den, muss man ja sagen, regen Austausch und Kontakt mit Beratern, Private Equity Investoren, Messen, also einfach die Möglichkeiten vom Deal von Beginn an zu strukturieren und begleiten zu können. Das fand ich auf der Marktseite unheimlich spannend, aber auch den Schwenk dann zu bekommen auf die Marktfolgeseite, da schätze ich unheimlich die Projektverantwortlichkeit und auch die detaillierte Risikoanalyse bis zur Umsetzung dann am Ende auch eines Deals, wo wir ja aber auch intern und extern wirklich viel im Kontakt mit den Stakeholdern stehen und viel koordinieren müssen, sodass ich da trotzdem, du merkst, ich bin schon auch gerne im Gespräch und Kundenkontakt. Von daher bin ich froh, dass das bei uns bei der Marktfolge, das ist ja auch nicht sehr typisch, das ist ja auch je nach Unternehmen und Bank anders, dass die Marktfolge da vielleicht gar nicht oder nur wenig im Kundenkontakt steht. Von daher hat mich das entsprechend dann auf die Marktfolgeseite gezogen, weil das eine das andere nicht unbedingt ausschließt. Die gewisse, ich sag mal, Lösungsorientiertheit, ja, und etwas Vertriebsaffinität, die hilft am Ende auch, um da den Deal umzusetzen und zu strukturieren. Also von daher, das hat mich dann am Ende, jetzt ist die Frage wahrscheinlich die aus Bernds Sicht die dunkle Seite der Macht dann gezogen.
Aber ist es denn so, dass es auf der Risikoseite hilft, wenn man schon mal in der Strukturierung auf der Marktseite tätig war? Oder ist es dann eher so, dass man sagt, na, ich bin eigentlich immer schon noch ein bisschen marktseitig verdorben, sozusagen.
Ja, nee, ich weiß, was du meinst, aber nee, ich würde wirklich sagen, das hilft. Ja, also das ist jetzt nicht, wir haben unsere Risikoparameter und wir sind, was der Bernd vorhin auch gesagt hat, auch der Vertrieb hat eine gewisse Risikoaffinität, weil wir im Zusammenspiel schon wissen und verstehen müssen, was ist das Ziel und wie wollen wir es erreichen. Und da ist klar, wir haben da ein gewisses Gerüst, wo wir auch flexibel agieren können, aber wie wir eben gemeinsam vorgehen können. Von daher ist es ganz klar, dass ich sagen kann, das hilft, dass ich da auf der Marktseite schon unterwegs war, weil ich da natürlich auch verstehe, die vorgelagerten Prozesse und auch die Herausforderungen im Erstkontakt auch mit den Kunden, dass es da auch manchmal schwierig ist, die Unterlagenbeibringung als Beispiel, ne, was wir vorhin schon hatten, weil die einfach besonders sind, was wir uns in dem Bereich Factoring und Veritätsrisiko anschauen. Und von daher kann ich nur sagen, zum Glück, ne, in Anführungszeichen, ist da der Akquiseprozess im Underwriting jetzt noch nicht abgeschlossen und wir wollen auch am Ende, dass der Kunde ausgezahlt wird und erfolgreich ausgezahlt wird, aber wie gesagt, mit den Klammern immer unter den Risikoparametern, die wir eben vorgegeben haben. Und das ist in unser aller Interesse.
Ja, okay. Ja, ich glaube euch das tatsächlich, wenn man euch so sprechen hört, dass ihr da auch gut im Team zusammenarbeitet.
Ja, wir kennen uns auch schon sehr lange. Von daher, wir sind ein eingespieltes und gutes Team. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt, Bernd.
Dem kann ich nichts zufügen. Nein.
Sehr schön. Aber dann lasst uns doch nochmal zurück in den Prozess gehen. Wir haben jetzt die einzelnen Prüfungsbausteine besprochen. Wie geht es denn dann weiter? Also ihr entwerft dann aus den Ergebnissen ein individuelles Kreditrisiko. Wie kommuniziert man das denn dann mit den entstehenden Konditionen des Factoring-Vertrags dem Kunden? Vielleicht auch mal davon ausgehend, dass ihr das Kreditrisiko mitunter etwas höher einstuft, als der Kunde das tun würde. Mhm. Daniela, vielleicht.
Ja. Nehme ich gerne auf. Genau, also es ist ja so, dass wir, wenn wir diese ganzen Unterlagen analysiert haben, mit dem Kunden unseren DD-Termin hatten, dass wir dann im Anschluss unsere sogenannte Kreditausschussvorlage erstellen und dann ja auch zur Genehmigung bringen und dann anschließend eben die Zusage zur Factoring-Zusammenarbeit in einem Zusageschreiben mit den entsprechenden Vertragsdokumenten dann auch in einem Kundengespräch mit dem Kunden besprechen. Also der bekommt die vorab zur Verfügung gestellt, dass er sich das natürlich auch vorher ansehen kann. Und wir führen dann gemeinsam, das ist auch wieder das Stichwort zu dem Deal-Team-Ansatz, gemeinsam mit Vertrieb, Underwriting und eben Kunde, das Gespräch zum Zusageschreiben und auch zu den Vertragsdokumenten. Und da ist es schon so, dass unser Ansatz ist, dass zu diesem Zeitpunkt keinerlei Überraschungen dem Kunden, also dass es da keine Überraschungen geben sollte, weil die kritischen Punkte eigentlich schon in dem zu dem Zeitpunkt DD-Termin oder kurz danach, wenn man sich beispielsweise danach noch Unterlagen angefordert hat, weil im DD-Termin noch was aufgekommen ist, aber die Knackpunkte und die Struktur des Falls, die sind schon vorher klar und auch mit dem Kunden besprochen und auch die Auflagen sind vorher mit dem Kunden schon besprochen. Ja. Also von daher dürfte es zu diesem Zeitpunkt keine Überraschungen geben, sodass auch die kritischen Punkte dem Kunden schon bekannt sind und er auch entsprechend abgeholt ist.
Okay, Bernd, da bist du natürlich dann auch nochmal gefragt. Wie siehst du das?
Ist exakt so, ne? Wir als Vertrieb schicken dem Kunden ein Angebot, ein Termsheet, wo wir eben die erste Idee, wie man zusammenarbeiten könnten, aufzeigen und strukturieren. Kunde hat Interesse, schickt uns die nötigen Unterlagen. Auch vielleicht hier nochmal, wenn wir jetzt die ganze Zeit über die Unterlagen sprechen, zusammengefasst ist es nicht so viel, ne? Also wir haben drüber gesprochen, Themen zur Bonität, Bilanzen, BWAs, Liquiditätspläne. Thema Banken, Verträge, sind die Forderungen frei und dann eben noch ein paar Besonderheiten zum Thema Debitoren, ein paar Rahmenverträge, Summen, Zeitenlisten. Also insgesamt beim Normalkunden passt es auch in den Leitsordner rein. So viel ist es eigentlich nicht. Nicht, dass wir hier irgendjemand abschrecken. Und daraus resultierend eben unser Angebot. Und wenn wir im Rahmen der Due Diligence feststellen, irgendwas passt nicht so, wie wir es uns auf der Angebotsseite vorgestellt haben, was tatsächlich selten vorkommt, dann würde das zu dem Zeitpunkt mit dem Kunden besprochen werden. Und wenn wir eben feststellen, Wir können keine 90% vorfinanzieren, sondern nur 80, weil er doch sehr viel Abzüge hat, weil es sehr hohe Rabatt-Bonusvereinbarungen gibt. Dann würde man im Rahmen der Due Diligence, wenn man das feststellt, mit dem Kunden schon den Lösungsweg vorstellen. Wir können es vielleicht nicht so genehmigen, wie wir es angeboten haben, aber wenn wir einen gewissen höheren Rückhalt Einbehalt bilden, dann ist es genehmigungsfähig. Und dieses Zusageschreiben, wie Daniela gesagt hat, wird dann dem Kunden vorgestellt, ist eigentlich nur die Zusammenfassung der Gespräche in den circa 14 Tagen, die wir normalerweise für eine Kreditprüfung brauchen, 14 Tage, 3 Wochen, ist die Zusammenfassung der Gespräche und der Inhalte, die da stattgefunden haben. Sollte es tatsächlich keine großen Überraschungen geben.
Okay. Gibt es denn Anfragen, die ihr grundsätzlich als nicht factoring-würdig einstuft? Und wenn ja, welche sind das?
Eine sehr gute Frage. Die Antwort ist ja. Das hatten wir vorhin auch schon kurz, das Thema. Also es gibt gewisse Branchen, die aufgrund der, ich nenne es mal branchenimmanenten Besonderheiten, also beispielsweise der Zeitpunkt der Faktura versus der Leistungserbringung, da sind manche Branchen nicht oder auch nur sehr beschränkt Factoring geeignet. Das ist beispielsweise, was vorhin der Bernd erwähnt hatte, die Baubranche, eben wegen diesen verschiedenen Milestones bis zur vollständigen Leistungserbringung. Und da geht eigentlich so ein bisschen einhergehend auch Maschinenbau, Werkzeugbau. Aber das ist eigentlich immer, ne, du merkst, das Wort Bau ist eigentlich immer mit im Wort mit dabei. Also immer dann, wenn die Rechnung eben vor 100%iger Leistungserbringung gestellt wird. Also wenn diese Milestone-Faktura stattfindet. Und auch im Bereich B2C-Forderungen bieten wir kein Factoring an. Aber das sind genau die Branchen, ich meine, das ist dem Vertrieb ja bereits bekannt, das sollten die im Vorfeld erkennen, wo wir dann quasi nicht unterwegs ist mit einem Augenzwinkern.
Sollten wir tatsächlich erkennen, danke Daniela. Und ich glaube, wir tun es auch in den meisten Fällen. Ja. Aber vielleicht von unserem internen Prozess, was ich hier noch gerne kurz erwähnen würde. Also wenn wir vertrieblich mit dem Kunden einig sind, der Fall macht beidseitig Sinn, unser Angebot ist auf Zustimmung getroffen, wir haben so die Unterlagen eingesammelt, dann ist es bei uns im Vertrieb die Aufgabe, wir nennen das Marktvotum, eine Zusammenfassung des Deals zu schreiben und dann intern mit diesem Marktvotum den Fall, dem Underwriting, dem Risiko vorzustellen. In diesem Gespräch zwischen Vertriebsmitarbeiter und Underwriter wird eben die immanenten Dinge, die wichtigen Dinge des Falles diskutiert und man kommt zum Ergebnis, der Fall ist mal grundsätzlich genehmigungsfähig und nicht genehmigungsfähig. Und sollte jetzt ein Vertriebler, der ganz neu ist, gar keine Erfahrung hat und keine Ausbildung genossen hat, morgen die Baubranche vorstellen, dann wird man im Übergabecall spätestens sagen, oh nee, das wird nichts werden, der Fall ist nicht genehmigungsfähig. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr Unterlagen oder weitere Unterlagen. Wir brauchen auch keine Gespräche. Wir können den Fall einfach absagen. Denn auch das ist eine klare Aussage. Lieber ein schnelles, klares Nein mit einer guten Begründung, als jetzt einen Kunden 14 Tage mit Unterlagen quälen und das Ergebnis steht schon fest. Wir sind da echt Freunde von relativ offenen und klaren Worten. Nein, Fall ist nicht factoringfähig, wir können es nicht genehmigen. Und das sollte in so einem Marktvotum schon, in so einem Übergabecall schon auch festgestellt werden.
Ja, das ist ja auch nur fair dem Kunden gegenüber. Ich hätte noch Fragen zu besonderen Transaktionen oder Finanzierungsanfragen. Und da fällt mir als erstes Cross-Border ein. Da frage ich mich, die Kreditprüfung muss ja auch noch mal ein bisschen angepasst werden, wenn ich beispielsweise ausländische Debitoren habe, die da beteiligt sind. Stelle ich mir noch mal komplexer anders vor. Daniela, vielleicht, worauf achtet ihr da?
Ja, also bei Cross-Border-Transaktionen ist es so, dass die natürlich vom Grundsatz her komplexer sind wegen der ausländischen Jurisdiktion. Jetzt müssen wir zunächst mal unterscheiden, wenn wir über Cross-Border sprechen, was das für uns bedeutet. Also Cross-Border heißt für uns, dass unser Kunde, also der Forderungsverkäufer, im Ausland seinen Firmensitz hat. Und anders bei, was du erwähnt hast mit den ausländischen Debitoren, die kommen auch bei, ich nenne es jetzt mal normalen Factoring-Linien, regelmäßig vor. Und das ist jetzt gar nicht so die Ausnahme, ne, weil hier werden wirklich die Abnehmer, was ich vorhin erwähnt hatte, geprüft, die Abnehmerverträge geprüft, nach welcher Jurisdiktion sind die Forderungen entstanden. Und dann können wir da ausländische Debitoren, wenn der Forderungsverkäufer in Deutschland sitzt, ist es uns egal, wo die sitzen, jetzt mal plump gesagt, wenn da das entsprechende Kreditlimit auch besteht. So bei Cross-Border, wenn also der Forderungsverkäufer im Ausland sitzt, ist es für uns insofern komplexer, da dann die landesrechtlichen Besonderheiten zum Forderungskauf beachtet werden müssen und strukturiert werden müssen. Und da wird dann auch unsere Legal-Abteilung, unsere interne, mit eingeschaltet. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wenn jetzt der Forderungsverkäufer in der Schweiz sitzt, ist es so, dass jetzt, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber ich will einfach mal ein Beispiel geben, dass in der Schweiz beispielsweise Abtretungsverbote im Gegensatz zu Deutschland wirksam sind. Und da, also wenn es Abtretungsverbote in Abnehmerverträgen gibt, dann Factoring im offenen Verfahren praktiziert werden müsste, da es eben dann nach den landesrechtlichen Besonderheiten so ist, dass wir nur rechtskräftig Forderungsinhaber werden können, wenn Factoring angezeigt wird beim Abnehmer. Das jetzt mal als Beispiel. Von daher, du merkst, man muss sich da einfach viel mehr ansehen, mit Legal sprechen, wie können wir den Deal strukturieren, damit dann im Cross-Border Factoring wir auch wirklich den True Sale hinbekommen und eben da alle Besonderheiten beachtet haben. Genau.
Ja, okay, das ist dann schon deutlich komplexer. Wie ist es denn im Zusammenhang mit M&A, also bei größeren Übernahmetransaktionen zum Beispiel?
Da ist es ja auch so, M&A-Transaktionen, also Factoring ist da ja ein absolut beliebtes Working Capital Finanzierungsinstrument. Also das ist ja ein unheimlich spannender Bereich auch, weil da Factoring sowohl als Working Capital Finanzierung nach Closing benutzt werden kann, aber in manchen Fällen auch unter gewissen Voraussetzungen als Teil der Kaufpreisfinanzierung benutzt werden kann. Und da ist natürlich dann nochmal bei dem Stichwort oder bei den Stichworten Transaktionssicherheit und Schnelligkeit natürlich sehr spannendes Feld, sag ich mal, weil man da nochmal einen größeren Zeitdruck hat in entsprechenden Transaktionen, die Prüfung und die prüfungsrelevanten Unterlagen, ich sage jetzt mal, zusammenzubekommen, weil wir da oft gefragt sind, bevor das Closing stattgefunden hat, natürlich schon eine entsprechende Kreditentscheidung herauszulegen. Aber das tun wir regelmäßig. Wir haben da auch ein extra Sales-Team in dem Bereich und da sind wir sehr, ja, sehr gerne unterwegs und ist auch eine, sag ich mal, ein sehr, sehr spannendes Feld, was ich auch gerne mit begleite. Genau.
Aus aktuellem Anlass, wir sind jetzt in Jahr 4 mannigfaltiger Krisen sozusagen und sehen gehäuft auch Restrukturierungsfälle ganz klar. Wie könnt ihr denn hier verlässlich prüfen und welche Maßstäbe muss man da vielleicht auch mal verändern?
Gute Frage und wie wir es eingangs schon gesagt haben, ne, Blick auf Verität, weniger auf die Bonität, also eine Krise, eine Restrukturierung ist jetzt aus Vertriebssicht immer ein willkommener Fall. Denn man hat im Zweifelsfall eine Firma, die dringend Liquidität benötigt und wo die klassische Hausbank, die klassische Finanzierung vielleicht ausfällt. Für uns ist immer ein sehr gutes Zeichen, es gibt ein IDW-6-Gutachten von einem Berater, idealerweise den wir kennen, wo man weiß, jetzt ist ein Externer im Boot, der sich das Ganze angeschaut hat, der die Sanierungsfähigkeit und Würdigkeit positiv prognostiziert hat. Und es gibt eben Liquiditätsgutachten, das verlässlich ist, wo man sieht, mit den Bausteinen, die geplant sind, ist die Firma durchfinanziert. Und da kann Factoring tatsächlich ein sehr wichtiger Baustein sein, um hier zusätzliche Liquidität reinzubringen. Das ist für uns wirklich immer ganz, ganz spannend. Wichtig eben Durchfinanzierung und die Liquidität, die wir dazu reinbringen, die Extrafinanzierung, sollte tatsächlich nur für Unternehmer sein. Es tut uns immer dann schwer, wenn wir eine Bank ablösen müssten. Sprich, Bank hat eine Globalzession, will die Forderungen nur freigeben gegen Ablöse. Das fällt uns schwer, weil dann geht der Unternehmer danach genauso gut oder schlecht wie davor, sondern schon die klare Mehrheit unserer neuen Factoring-Liquidität muss von Unternehmer und für die Restrukturierung sein und nicht zur Bank ablösen. Aber an sich sind das genau die Fälle, die wir suchen.
Okay. Im Idealfall habt ihr ja eingangs dann einmal eine, wie ich jetzt rausgefunden habe, sehr strukturierte und detaillierte Kreditrisikoprüfung gemacht. Trotzdem kann es ja sein, dass sich das Kreditrisiko des Kunden irgendwann in der Laufzeit eines Vertrages verändert. Was passiert denn dann im schlimmsten Fall? Kommt ihr da irgendwie raus?
Ja, sehr gut.
Gerne von der Risikoseite.
beantworte ich gerne von der Risikoseite. Nein, und ist auch tatsächlich nicht unser Ansatz. Was wir gesagt hatten, ist ja im besten Falle? Wir wollen einen selbstliquidierenden Ansatz und der Fall ist so strukturiert, dass wir auch im Insolvenzfall nicht nervös werden. Wir begleiten die Unternehmen im Rahmen der Insolvenz weiter und haben dann eine entsprechende wir nennen das Risikomitigierung auch hergestellt, dass wir da nicht bestrebt sind, aus den Engagements auch auszusteigen, sondern wir sehen dann eher die Chance, wenn das Unternehmen natürlich mit den entsprechenden Insolvenzplänen dann auch diese Phase überstanden hat, dann eben nach der Insolvenz auch mit dem Unternehmen weiterzumachen. Von daher, da machen wir uns weniger Sorgen im Insolvenzfall, was schwierig wird, aber dafür haben wir auch entsprechende Monitorings bei uns im Hintergrund am Laufen, die beispielsweise Auffälligkeiten im Forderungsbestand beleuchten. Ich ziele jetzt auf das Thema Betrug ab. Das wäre natürlich von unserer Seite ein Kündigungsgrund. Das ist ganz klar. Genau.
Und sehr verständlich.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, da müssen wir uns nicht, drüber diskutieren. Von daher, unser Portfolio-Management, das ist unsere Kundenbetreuung, hat da die Themen und diese Themenkomplexe im Blick und die entscheiden dann im Einzelfall und im Engagementfall, wie sie weiter vorgehen wollen. Genau.
Ihr seid ja so schön harmonisch, aber Bernd, jetzt nochmal an dich gefragt. Bei schwierigen Anfragen, kann man da die Risikoseite im Zweifel doch noch irgendwie überzeugen und gibt es da Möglichkeiten auch zu eskalieren?
Du willst unbedingt noch einen Streit verursachen, ne? Ich merke das schon, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren. Nein, also wie es in der Bank üblich ist, wir haben einen Markt, wir haben eine Folge, wir haben Risiko, wir haben Vertrieb und die Trennung ist da. Wir brauchen eben von beiden Seiten ein Ja, um einen Fall zu genehmigen. Und wenn eine von beiden Seiten Nein sagt, dann ist das Nein eben immer gut begründet, immer nachvollziehbar und somit auch immer zu akzeptieren. So hast du gemerkt, ich habe kurz mal bei immer geschluckt. Natürlich gibt es Grenzfälle, die grau sind, wo man sagt, kann man machen, muss man nicht machen und dann wird auch mal diskutiert. Aber ich glaube schon, dass wir von beiden Seiten genügend Erfahrung, genügend Expertise mitbringen, dass wir schon in fast allen Fällen zu einer gleichen Einschätzung kommen. Und ich meine, die Erfahrung und die Vergangenheit gibt uns eigentlich recht, ne? Wir sind jetzt seit 60 Jahren am Factoring-Markt. Wir haben vermutlich für eine Bank prozentual gesehen überdurchschnittlich viele Kundeninsolvenzen, weil wir eben auch in schwierigen Bonitäten einsteigen, uns das nicht scheut und nicht alle schaffen es. Und wir haben aber in den letzten Jahren so gut wie nie Geld verloren. Also ich klopfe auf Holz, das hat immer funktioniert, dass dieser selbstliquidierende Ansatz funktioniert hat. Und uns im Vertrieb ist es schon auch klar, na, wenn wir hinten Geld verlieren in der Insolvenz, so viel Neugeschäft können wir gar nicht anschleppen, damit wir das ausgleichen können. So, und dieser gesunde Risikomix, der funktioniert bei uns tatsächlich sehr, sehr gut. Und wir haben auch schon mal besprochen, Thema Deal-Ansatz, immer schon auch ein gemeinsames Verständnis. Unsere Ziele als Targobank, Umsatz, aber natürlich auch Ertrag, kriegen wir nur gemeinsam hin. Und somit sind wir da tatsächlich sehr, sehr, sehr lösungsorientiert, sehr kundenorientiert, aber auch sehr gemeinschaftlich unterwegs.
Okay, ich sehe schon, die Gemeinschaft ist tatsächlich, die hält stand, das ist sehr, sehr gut. Ist ja für eure Kunden auch nur das Beste. Ich würde gern abschließend nochmal zwei Fragen stellen. Das erste ist, eurer Einschätzung nach, was sind die größten Herausforderungen in der Kreditrisikoprüfung, vielleicht mal zusammengefasst?
Das nehme ich gerne mal auf. Ich würde sagen, zusammengefasst ist es die Komplexität. Da ist es so, jetzt wenn ich jetzt nochmal Revue passieren lasse, was wir alles besprochen haben, wir betrachten uns alle Branchen. Wir gucken alle Größenordnungen an. Wir begleiten in allen wirtschaftlichen Lagen. Wir betreuen Cross-Border-Transaktionen, M&A-Transaktionen. Und du merkst schon, glaube ich, worauf ich hinaus will. Wir müssen hier viele Spezialisten und Spezialistinnen hier haben als Analysten, die sich mit diesen diversen Feldern auch in der Risikoprüfung auskennen. Also es ist jetzt niemand exklusiv abgestellt für die Branche Lebensmitteleinzelhandel, sondern wirklich jeder muss sich hier mit allem auskennen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt auch einen kleinen Exkurs mir nochmal erlaube, wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt seit rund 12 Jahren in der Factoring-Branche unterwegs und ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir langweilig wird, was fatal wäre, sondern B, dass ich könnte auch nicht sagen, dass ich jetzt schon alles gesehen hätte, weil jeder Fall ist anders. Das Unternehmen, auch selbst wenn es die gleichen Felder sind im Veritätsrisikobereich, es wird anders gebucht, es gibt andere vertragliche Vereinbarungen. Und das ist, wie gesagt, das meine ich auch mit der Komplexität, weil kein Fall wie der andere ist. Man kann zwar Rückschlüsse ziehen, aber man muss wirklich in jedem Fall neu strukturieren, die Besonderheiten des Falls beleuchten und dann auch Lösungsansätze dafür finden. Manchmal auch gemeinsam mit der Legal-Abteilung als Beispiel. Und das sind schon die größten Herausforderungen, die ich hier in der Kreditrisikoprüfung auch sehe. Ja, also von daher, und in diesem Komplex dann auch den Kunden entsprechend abzuholen, weil der hat es natürlich auch oft eilig, ne, und will so schnell wie möglich die Liquidität, was auch in unserem Interesse ist, aber diese Themen müssen wir natürlich entsprechend abklären. Von daher Komplexität und Zeitdruck in den Transaktionen, das ist schon die größte oder die größten Herausforderungen, würde ich sagen.
Ja, das habe ich schon gelernt. Also langweilig wird es euch nicht auf jeden Fall. Das habe ich schon verstanden. Die zweite Frage, die ich abschließend noch habe, und das ist auch meine letzte dann, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, als es um Restrukturierungen ging. Trotzdem würde mich nochmal zusammenfassend interessieren, inwieweit beeinflussen Unsicherheit und auch die volatile Weltlage, die wir ja jetzt seit einiger Zeit schon sehen, die Prüfung bei euch?
Nehme ich gerne auf die Frage und ich würde gerne noch ergänzen, Daniela, ich mache das Factoring seit 18 Jahren und würde auch nicht langweilig.
So,
und ich
sehr gut.
Auch nach 18 Jahren noch eigentlich täglich irgendwelche neuen Fälle und neue Herausforderungen, die man in den letzten 18 Jahren noch nicht hatte. Also auch daher bleibt es spannend. Wie beispielsweise die Spannung der aktuellen volatilen Weltlage, da bin ich schon auch bei dir. Ich glaube, so viel Unsicherheit, wie man die letzten Jahre hatte mit Corona, mit Krieg, mit was da alles in den letzten Jahren auf die Unternehmen eingebrochen ist, hat man, glaube ich, in den letzten 10 Jahren davor nicht. Die Schnelllebigkeit unserer mehr und mehr globalisierten Welt nimmt schon zu. Und das macht, glaube ich, vielen Unternehmen zu schaffen. Und das ist auch nachvollziehbar. Was bedeutet das für Factoring? Wie mehrmals erwähnt, wir schauen immer auf die Werthaltigkeit der Forderung und weniger auf die Bonität. Und das ist eben auch der Punkt. Die Forderungsstruktur, den Prozess, der ändert sich gar nicht so schnell. Die Bonität eines Unternehmens, die ändert sich deutlich schneller. Und deswegen sind wir da auch relativ gelassen. Wir schauen schon auch an, in welcher Branche ist unser Kunde tätig und welche weltwirtschaftlichen Verschiebungen, Gegebenheiten haben Einfluss auf die Branche, wie wird sich die tatsächlich entwickeln und was glauben wir. Das schauen wir uns schon auch an. Aber grundsätzlich eben, wir prüfen jeden Fall für sich. Wir glauben an die Unternehmer und wir glauben vor allem aber, dass wir die Werthaltigkeit unserer Forderungen richtig einschätzen könnten. Und sollte eben dann mal ein Unternehmer daneben liegen und seine Planung falsch sein und er eine Entwicklung falsch eingeschätzt haben, ist Factoring oder sind wir als Targo Bank Factoring die Letzten, die ihm deswegen den Kredithahn zumachen und die Zusammenarbeit kündigen, sondern eher im Gegenteil. Von dem her, wir sehen dem Ganzen wirklich sehr gelassen entgegen.
Ja, vielleicht kann ich da nur noch ergänzen. Ich habe gar nicht so viele Anmerkungen. So einfach jetzt nur nochmal auch aus der Marktfolgesicht. Vollkommen richtig, was Bernd gesagt hat. Also natürlich beeinflusst auch das Weltgeschehen unsere Prüfung. Jetzt mal als Beispiel omnipräsent der Ukraine-Krieg mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Lieferkette und natürlich auch die Sanktionen, welche auch bei uns in der Vorlage entsprechend gewürdigt werden müssen. Und beispielsweise müssen dann auch Wachstumsprognosen oder Kostenreduzierungen in der Planung mit den aktuellen Marktgegebenheiten dann auch übereinander passen. Ja, also wenn es da irgendwie Abweichungen gibt, die jetzt so gar nicht zum aktuellen Marktumfeld passen, müssen wir das natürlich entsprechend hinterfragen, wenn uns der Kunde nicht die Antworten dazu schon im Vorfeld mitgeliefert hat. Und als letztes Beispiel will ich vielleicht noch auf das immer präsentere Thema auch ESG eingehen, weil wir ja als voll regulierte Bank und auch Teil der Kreditmutuellgruppe es auf die nicht nur auf die Fahne geschrieben haben, sondern auch verpflichtet sind, die ESG-Verantwortung unserer Kunden zu prüfen und auch als Teil der Vorlage zu würdigen, dass wir uns diesen Themenkomplex auch ansehen. Das war mir am Ende auch noch wichtig. Genau.
Ja, okay. Also da sind natürlich auch Themen dabei, gerade ESG, das ist etwas, das wird uns definitiv noch länger beschäftigen. Einige der anderen aktuellen Entwicklungen beschäftigen uns hoffentlich nicht mehr so lange. Bleibt dahingestellt, schauen wir mal. Ich sag erstmal Ganz vielen Dank. Ich habe heute gelernt, dass ihr sehr strukturiert und detailliert eine Kreditrisikoprüfung vornehmt. Natürlich auch, dass ihr dabei andere Schwerpunkte setzen könnt, als es jetzt zum Beispiel eine Hausbank tun muss. Und ich glaube auch, oder das kann ich sogar sicher sagen, der Forderungsverkäufer hat in euch dann einen fairen Partner. Abgesehen davon hat es mir Spaß gemacht. Deswegen vielen Dank für eure Zeit und die Erklärungen.
Herzlichen Dank.
Danke auch.
Wir danken dir.
Ja. Ja, liebe Hörer, schön, dass ihr dabei wart und auch an euch danke und bis zum nächsten Mal. Wir haben dann wieder ein spannendes Thema aus der Corporate Finance Welt mit dabei.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com